Servus und willkommen, hier sind Anna
und Manu. Wir wissen wenig, haben viele Meinungen und noch mehr Fragen.
Willkommen bei Ignorant Iserant, dem Podcast aus der Isar-Metropole, der grantelt und erklärt und mit vollem Munde diskutiert.
In Ignorant Iserant nehmen wir euch mit durch die absurde Welt des Alltags mit ihren kleinen und großen Aufregern.
Warum dauert alles immer so lang? Was ist eigentlich eine medizinische Indikation? Und warum wird man wegen Bürokratie manchmal wahnsinnig?
Wir schauen genauer hin. Was steckt wirklich hinter den Berufen? Wir sprechen mit Menschen, die es wissen oder zumindest so tun, als ob.
Und weil Granteln hungrig macht, testen wir, was Lieferdienste so bringen. Im doppelten Sinn. Hallo!
Hallo. Wer ist denn heute da?
Heute haben wir den lieben Matthias zu Gast. Matthias, was bist du und was kannst du? Erzähl mal.
Hallo zusammen, ich bin der Matthias. Ich bin inzwischen ein guter Freund von der Anna. Wir arbeiten auch zusammen in einer Klinik in München. Ich bin selber Arzt und in der Fachrichtung Innere Medizin und Kardiologie.
Herzheilkunde.
Herzheilkunde, genau.
Für die Nichtmediziner.
Und seit vielen, vielen Jahren auch in der Notfallmedizin tätig, die mir sehr viel Spaß macht.
Und hast du in München studiert?
Ich habe nicht in München studiert. Das ist ja so in Deutschland, wenn man sich für das Medizinstudium anmeldet, dann ist man so ein bisschen freiwillig und wird von der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen, so hört sich das an, ja.
Hochschul,
ja, wird man zugeteilt. Und ich hatte aber tatsächlich viel Glück. Ich habe zwei Wünsche angegeben. Ein Wunsch war tatsächlich München und das erste war Würzburg und der zweite war München. Und ich habe meinen ersten Wunsch bekommen. Das heißt, ich habe mein Studium in Würzburg verbracht.
Ja, Würzburg ist eine wunderschöne Stadt.
Ja. Ich kenne ja Würzburg auch.
Ja, also ja, es ist, ja, genau. Also ja. Es ist tatsächlich so, dass Würzburg hatte, ich weiß nicht, wie es heute ist, damals so um die 120.000 Einwohner und gefühlt irgendwie 30.000, 40.000 Studenten. Und zu der Zeit in den Semesterferien waren alle Studenten weggefahren nach Hause und in ihren Praktikas. Das heißt, man kam sich dann, wenn man da geblieben ist, recht jung vor, weil die ganzen Jungen weg waren, ja.
Ah. Und sag mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen, Medizin zu studieren? Also ich meine, es gibt ja so die drei Arten. Es gibt entweder das Abi ist 1,0 und
also
du weißt nicht,
das
was du machst.
Das war schon mal nicht bei mir.
Du weißt nicht, was du machen sollst. Die Eltern sind Mediziner und vererben dir eine Praxisklinik oder was auch immer. Oder du hast einfach gesagt, ich möchte gern Medizin machen, weil ich
Lust auf Doktorspielchen hast.
Lust auf das Spielchen, ja. Also es war tatsächlich so, meine Mutter ist im medizinischen Bereich tätig, die ist hat die Krankenpflegeausbildung gemacht und auch in verschiedenen Kliniken gearbeitet und die hat damals gesagt, als ich gesagt habe, weißt du was, ich will Medizin studieren, hat sie gesagt, überleg dir das gut.
Ah, das klingt nach meinem
damals
Vater.
Damals hat sie das schon gesagt und ich habe das damals für mich schon früh gewusst, dass ich das werden möchte. Ich bin damals, glaube ich, mit 11 oder 12 Jahren zum Jugendrotkreuz gegangen. Das war bei uns so im nächsten Stadt, in Marktoberdorf war das also eine Bereitschaft, wo man dann als ehrenamtliches Mitglied da schon früh halt dann so lernen konnte, wie lege ich Verbände an, konnte dann als Jugendlicher auch schon bei Veranstaltungen sozusagen im Sanitätsdienst mitmachen.
Ja, das ist natürlich auch cool, ne? Konzerte und
so. Genau, sowas. Konzerte und da gab es auch so ein Veranstaltungshaus, da habe ich auch relativ viel Dienste gemacht dann, da ist natürlich fast nichts passiert, Gott sei Dank, aber man konnte dann zumindest umsonst auch die Veranstaltung besuchen und das war dann damals so, dass mir das halt sehr viel Spaß einfach gemacht hat und wenn man dann länger dabei ist beim Jugendrotkreuz, wechselt man dann irgendwann in die Bereitschaft, so nennt man das, bei diesem Verein, sage ich mal. Und wenn man dann in der Bereitschaft ist, dann darf man dann auch schon mal im Rettungsdienst mitfahren. Am Anfang ist man dann so als dritte Person so, und dann, je länger man dabei ist, dann auch als Zweitdienst und so. Und das hat mir einfach sehr viel Spaß damals schon gemacht und da hat sich so ein bisschen rausgestellt, dass ich eigentlich mehr machen will und auch in die Medizin gehen möchte, also auch Arzt werden möchte. Und es war aber damals so, dass ich zu dem Zeitpunkt noch auf der Realschule war. Und das, glaube ich, weiß jeder, mit Realschule ist es endlich und Medizin wird es nichts. Und das war dann die nächste Frage, wie kann man das bewerkstelligen? Ich habe dann einen Realschulabschluss gemacht, der war sehr gut, bin dann gewechselt aufs Gymnasium. Also nach der 10. Klasse Realschule in die tatsächlich nochmal, Gott sei Dank, 10. Klasse Gymnasium. Habe dann ein Jahr Zeit gehabt, ein paar Fächer, die ich einfach zu wenig hatte, über die Jahre aufzuholen. Und habe dann mit Ach und Krach irgendwie so die ersten Jahre am Gymnasium meistern können. Ganz gut war ich dann tatsächlich in der Kollegstufe.
Ah, ja, da.
Und habe mich da auch richtig, da konnte man ja dann gute Fächer und schlechte Fächer wählen. Habe dann gedacht, weil ich immer in Deutsch gut war, ich nehme Deutsch als Leistungskurs. Siehe da, neue Lehrerin. Ja. Hoffentlich verzeiht sie mir es, wenn sie jetzt zuhört. Aber auf einmal ist der Deutschkurs oder die Deutschnote eingekracht und hat mir mein ganzes Abitur versaut. An Noten, aber ich war sicherlich, also ich war sicherlich nicht schlecht, natürlich fürs Medizinstudium schon und habe dann auch ein paar Semester Wartezeit gebraucht, aber habe dann das Abitur eben gemacht und dann mit einem Studium begonnen. Also ich wusste tatsächlich früh schon, dass das Medizin oder als Arzt zu werden, das wäre so mein Traum.
Und wie hast du die Wartezeit überbrückt? Weil ganz oft, also bei mir war es ja so, ich habe ja zum Beispiel dann eine Ausbildung gemacht für die Wartezeit. Dann in dem Ausbildungsberuf und hast du dann weiter nochmal dieses Rettungsthema?
Das habe ich auf jeden Fall weitergemacht, das habe ich weitergemacht und also ehrenamtlich weitergemacht auch und habe dann, weil ich jetzt keiner bin, der dann gerne rumsitzt und es hat sich so ein bisschen abgezeichnet, ich hatte damals Abitur 1,9.
Oha, da das würde ist man aber denken, schon ganz schön groß.
Da würde man denken, das ist gut, ja, da würde man denken, das ist gut, aber also heute glaube ich weiß nicht, ob du das weißt, Anna, aber heute glaube ich, braucht man irgendwie 0,9, um überhaupt da genommen zu werden. Also 1,9 war auch damals schon aussichtslos. Also ich habe dann 4 Semester, glaube ich, gewartet und habe gesagt, was mache ich denn jetzt? Und dann hatte ich mich jetzt habe ich dann sozusagen mich beworben beim Arbeitsamt, so hieß es ja damals noch, und habe dann gesagt, jetzt mache ich das halt. Aber es war immer klar, dass ich eigentlich Medizin machen will, habe mich da beworben, habe eine Stelle bekommen und habe dann angefangen, an der Beamtenfachhochschule in Mannheim zu studieren.
Ach, wie schön.
3 Semester und habe das dann abgebrochen, als ich den Studienplatz für Medizin bekommen hatte.
Ah ja, cool.
Ja.
Cool. Und wie bist du in die, also Kardiologie Innere ist ja, also du machst ja erst den Internisten und da macht man, kann man ja entweder direkt den Kardiologen machen oder du machst den Internisten und Kardiologen. Und wie bist du in die Innere gekommen? Weil oft ist es ja so, ich meine, ich sag mal jetzt mal so die ganzen reißerischen Mediziner, die wollen ja dann und gerade auch natürlich mit Notfallmedizin ist ja oft so Unfallchirurgie zum Beispiel jetzt.
Also es war damals so tatsächlich, eine sehr gute Freundin von mir, die Annette, die auch mit mir studiert hat, zu der habe ich gesagt, MPJ damals schon, also es ist das praktische Jahr, das man macht, bevor man dann seine Abschlussprüfung ablegt und die Approbation bekommt, habe ich zu ihr immer gesagt, wenn ich mal Internist werde, dann befördere mich aus dem Leben so ungefähr. Also ich habe gesagt, Internist ist das Letzte, was ich machen möchte. Und siehe da,
here we go.
Lass mich überlegen, bin nämlich inzwischen, ja, ich glaube 18 Jahre Internist oder in der inneren Medizin tätig, aber ich habe kurz nach dem Studium tatsächlich in der Kinderchirurgie begonnen.
Ach, krass.
Und hatte mich dann auch, weil ich das machen wollte, damals beworben in Dresden an der Uni, die hatten eine Stelle frei und in Trier bei einem Ordenshaus, die auch eine Kinderchirurgie hatten. Und hätte an beiden Stellen auch einen Platz gehabt, aber damals war die Phase, als dann auch mein Sohn zur Welt kam und so weiter und wollte da die Familie jetzt nicht verlassen und habe dann beide Stellen eben abgesagt und habe dann gesagt, oh, was mache ich denn jetzt mit der Absage und habe dann gemeint und gedacht, ich mache jetzt doch innere Medizin, das ist die Basis aller Medizinfächer.
Ist auch so, ja.
Und habe dann innere Medizin begonnen, damals in einer Kreisklinik in Bayern hier. Ich weiß nicht, ob man den Namen sagen darf oder auch nicht.
Wenn also, du so willst. Also ich würde
also
jetzt
in Günzburg war das, in Günzburg.
Also unseren jetzigen Arbeitgeber würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt nennen, ehrlicherweise.
In Günzburg, ja, in Günzburg eben. Das ist allen bekannt durchs Legoland, ja, das war da.
Stimmt,
auch.
Legoland ist da. War da. Das ist natürlich für deinen Sohn auch toll gewesen.
Das war super, wir hatten immer Jahreskarten.
Ach, cool.
Und das hab ich da innere gemacht, 4 Jahre und muss sagen, auch herzlichen Dank, Herr Dr. Müller und Dr. Sauer, an die Chefärzte. Es war eine hervorragende Ausbildung, auch an die Oberärzte, wie sie alle hießen, Dr. Danninger und so. Also alles wirklich super, habe da die Basis innere gelernt und muss sagen, ab dem Zeitpunkt war klar, also die verlasse ich auch nicht mehr. Also das, was mir MPJ einfiel, so inneren, habe ich da ein bisschen verworfen und habe da dann Innere gelernt und musste dann wechseln, weil ich ja den Internisten da dann fast fertig hatte, wollte dann für den Kardiologen, musste man sozusagen die Weiterbildungsstätte wechseln, habe dann nach Dachau gewechselt und habe da in Kooperation mit mehreren Münchner Kliniken quasi die volle Weiterbildung erworben und habe dann, lass mich überlegen, im Jahr auch den Kardiologen gemacht, im Jahr 2015.
Und du hast beides dann parallel gemacht?
Genau.
Ah ja.
Ja. Und bin seitdem eben Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie und habe aber dann auch schon früh damals auch im Rettungsdienst noch gearbeitet, mitgearbeitet und auch als Notarzt schon.
Den kann man ja nach dem zweiten Weiterbildungsjahr,
genau,
darf man den Notarzt machen. Dafür braucht man, du weißt es besser als ich, wie viele Fahrten? 100?
Also aktuell, also beim früher war das noch einfacher. Man ändert ja immer, die Bayerische Landesärztekammer ändert ganz oft
die Weiterbildungsordnung
und die Ideen.
Warum eigentlich? Das ist ja auch
kein Mensch weiß es und es ist immer wieder spannend. Es gibt immer wieder, wenn du deine Anträge einreichst, weißt du nicht, ob es reicht oder nicht reicht.
Es reicht, ja, aber ich muss sagen, ich hatte immer Glück und war eigentlich immer nur kurz irgendwelche Einwände und da war es eben so, also zurück zu der Frage, es ist quasi, ich glaube, man muss 50 Einsätze haben, man muss die 2 Jahre Berufsausbildung haben, wie du richtig gesagt hast, man braucht aber in diesen 2 Jahren auch Erfahrung, Intensivstation oder Notaufnahme, die muss man
ein
sich
Jahr,
quasi
glaube
bescheinigen,
ich, ja?
bescheinigen lassen, mhm. ja. Und dann muss man einen Kurs absolvieren, den man auch zum Beispiel in München machen kann, ja. Und der geht über 80 Stunden, das ist einer Woche sehr viel. Also wenn man immer hört, wie die Kursabsolventen am letzten Tag daherkommen und sieht, wie die so, also ich unterrichte auch an so einer Akademie, macht mir auch sehr viel Spaß. Und die sind nach einer Woche 80 Stunden, die werden auch durchgezogen, weil man das natürlich auch vertreten muss gegenüber der Ärztekammer. Und die lernen sehr viel, es sind auch alle sehr engagierte Menschen, die da so und Kollegen, die da so auftauchen. Und wenn man diesen Kurs hat, dann kommt noch eine Prüfung natürlich vor der Bayerischen Landesärztekammer, hier bei uns in Bayern eben, wo man dann, wie nennt es die Ärztekammer, ich glaube kollegiales Fachgespräch, wo man tatsächlich auch in vielen Fällen einfach wirklich nochmal miteinander spricht und nochmal ein paar Fälle bespricht und dann einfach auch sagt, gut, den Kollegen kann man jetzt hier in die Notfallmedizin entlassen. Und dann ist man Notärztin oder Notarzt und dann kann man sich bei der Kassenärztlichen Vereinigung melden und sagen, ich möchte gern Dienste machen. Und dann bekommt man so als sogenannter Springer, bekommt man dann Dienste zugeteilt per Mail, wo Dienste frei sind. Aber ich zum Beispiel bin in einer festen Dienstgruppe und als Springer tätig. Das heißt, ich mache so im Monat ungefähr so 4 bis 6 Dienste in meiner festen Dienstgruppe und ab und zu, wenn ich noch Lust habe zu meinem Hauptjob, mache ich dann noch den ein oder anderen Springerdienst.
Ja. Ah, das heißt, das eine machst du dann sozusagen nebenberuflich und das andere dann in deiner Klinik.
Genau, also ich, man kann die Notfallmedizin auch hauptberuflich natürlich machen, aber es machen sehr viele nebenberuflich, so wie ich. Ich habe da auch Stunden reduziert vor ein paar Jahren schon und decke das so ein bisschen mit Diensten ab, sowohl finanziell als auch zeitlich dann eben, dass ich da Notarztdienste mache. Also man kann beides, man kann sowohl haupt- als auch nebenberuflich und es gibt ja auch zum Beispiel auf dem Land viele niedergelassenen Kollegen, die Allgemeinarztpraxen oder Facharztpraxen haben, die neben ihrem, sage ich mal, Praxisalltag auch noch den Notarztdienst abdecken. Weil das auf dem Land, kann man sich natürlich vorstellen, schwierig ist oft hier die Stellen zu besetzen oder die Dienste zu besetzen. Ja.
Da gibt's, das hat ja ein Kollege von uns erzählt, dass das gerade um Silvester war das ja das Problem, dass ja viele Dienste gerade auf dem Land nicht besetzt waren, notärztlich, und man dann zum Teil die Bezirke zusammenziehen musste. Gell? Also da kann es dann schon mal sein, dass der Notarzt, der in Neuburg an der Donau stationiert ist, nach Pfaffenhofen an der Ilm fahren muss, weil Pfaffenhofen keinen Notarzt im Dienst hat.
So ist es ungefähr, genau, so ist es. Und so war es auch bei unserer Dienstgruppe, die ist tatsächlich an Weihnachten sehr gut besetzt gewesen. Das sind also sehr viele fleißige Leute, die da an Weihnachten arbeiten. Und da war es tatsächlich auch so, dass unsere Kollegin, die da Dienst hatte, an Heiligabend Tagdienst, die ist über 3 Landkreise gefahren, so ungefähr, um da hier die einzelnen Notfälle abzudecken. Und das passiert aber auch nicht nur an Weihnachten, sondern es passiert auch an anderen Tagen, wo zum Beispiel einfach ein Notarztdienst nicht besetzt ist oder der Notarzt natürlich auch, wie alle anderen, kurzfristig ausfällt durch Krankheit oder sonstige Gründe und dann nicht nachbesetzt werden kann. Das passiert schon.
Ja, ich glaube, das hat man gar nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, wenn man jetzt mal so in die Allgemeinheit reinfragt, dann denken die Leute, der Notarzt, das ist ja auch hier jetzt in München zum Beispiel so, ist ja bei der Feuerwehr zum Beispiel oder auch die großen Kliniken, die haben ja feste Notärzte, die für sie fahren, die da auch angestellt sind. Also ich weiß, bei den städtischen Kliniken, da fährt Neuperlach, soweit ich weiß, Bogenhausen fährt. Und ich weiß auch von einem Kollegen, da mussten diejenigen, die da gearbeitet haben, auch damals irgendwie einen Notarztschein machen und mussten dann auch im Rahmen der Weiterbildung Notarztdienste abdecken. Aber das ist ja auf dem Land ganz anders. Da ist das ja eher, sage ich mal, noch so auf freiwilliger Basis, oder?
Also es ist tatsächlich schon so, dass man natürlich immer versucht, möglichst viel Freiwillige zu bekommen, weil es ist natürlich die Medizin, die präklinische, also die Medizin vor der Klinik, was man im Notarztdienst ja findet, die ist schon ein bisschen anders wie die klinische Medizin, das muss man sagen. Und es ist auch nicht jedermann gemacht dafür, das muss man auch sagen. Und wie du gerade gesagt hast, da wird man dann so ein bisschen gezwungen, wenn man da Mitarbeiter einer Klinik ist, die sozusagen über die Kassenärztliche Vereinigung diesen Dienst abdecken soll oder muss, muss man dann sozusagen als Mitarbeiter, vor allem in einer kleinen Klinik, muss man dann schon fast Dienste machen. Ja, die versuchen schon auch die zu nehmen, die das dann wollen auch, aber es, wie du richtig sagst, früher war das wahrscheinlich noch viel extremer wie heutzutage, aber es gibt immer welche, die werden gezwungen, die es eigentlich gar nicht wollen. Und es ist schon, der Notarztdienst ist halt schon auch eine Verantwortung und der Notarztdienst ist, sag ich mal, man hat nicht die Möglichkeiten, die man in der Klinik hat und man braucht auch eine gewisse Erfahrung, um dann die Möglichkeiten, die man vor der Klinik hat, damit man da auch die Notfälle gut managen kann. Ja? Mhm. Und das ist für nicht alle, ist das, sag ich mal, das Tolle. Ne? Und das ist, das muss man halt verstehen, finde ich. Und wenn dann einer so nicht unbedingt will, sondern muss, dann macht es dem ja auch keinen Spaß. Also ich muss sagen, mir macht der Notarztdienst sehr viel Spaß. Mhm. Ja, fast, ich sage jetzt nicht mehr wie der Klinik, aber es ist sicher nicht viel weniger. Und das liegt aber auch daran, dass man sich im Notarztdienst, sage ich jetzt mal, anders verwirklichen kann, nochmal als Mediziner. Man hat ja in der Klinik, du hast ja erst auch einen Podcast vor ein paar Monaten erstellt, wo es auch um die DRG-Systeme in der Klinik ging und so weiter. Die kriegen wir als Ärzte, ja, das kriegen wir alles mit. Ja, natürlich gibt es auch Abrechnung und im Notarzt- und Rettungswesen. Aber präklinisch, man ist natürlich zusammen im Team, also mit den Notfallsanitätern, mit den Rettungsassistenten, den Rettungssanitätern und, was man als Team eben in der Präklinik hat, ist mein Team. Und in dem Team hat man einfach nochmal andere Möglichkeiten, sich da ein bisschen zu verwirklichen. Ja, das muss man sagen. Und das macht einfach viel Spaß, ja.
Ja, es ist ja auch so, das habe ich jetzt gehört zum Beispiel, dass es Kliniken gibt, gerade auf dem Land, wo die Ärzte Visite gehen, ganz normal ihre Station haben, wie ich es jetzt zum Beispiel auch habe. Und dann geht der Funk und dann müssen die rausfahren und dann müssen die Notarzt fahren. Und das kann ja dann auch gerade auf dem Land mal eine Stunde dauern oder länger. Und dann kommen die nach der Stunde wieder in die Klinik und müssen weiter Visite gehen. Und wenn dann der Nächste, also das ist ja auch, muss man sagen, von der Versorgung sowohl innerklinisch als auch präklinisch schon ein zweischneidiges Schwert, ne? Weil du hast ja auch innerklinisch kann es ja Notfälle geben. Klar, dann sind da noch die Kollegen und dann ist da noch der Oberarzt vielleicht im Hintergrund irgendwie. Aber trotzdem kann das ja sein, wenn du keinen Stationsarzt hast. Ich weiß, wie das bei uns ist, dann ist ja...
Dann ist halt keiner mehr da, ja. Aber klar, also die stationäre Versorgung, die leidet da nicht. Also das wird jeder Patient versorgt. Aber es, wie du richtig sagst, also wenn dann der Stationsarzt da den Notarztdienst bedient, dann ist er halt, ist erstmal weg. Es gibt
halt keine Angehörigen.
Dann ist er halt erstmal weg, genau. Dann bleibt die Stationsarbeit liegen. Und auch damals, als wir vom Stationsdienst aus gefahren sind, ist es also nicht selten passiert, dass man diesen Funk übernommen hat, ist im Notarztdienst unterwegs und hat dann ein, zwei Folgeeinsätze und kommt am späten Nachmittag in die Klinik zurück. Ja. Und das heißt, als Stationsarzt hat man immer noch seine Arbeit, die nicht verrichtet ist, vor sich. Und das hat natürlich auch viele junge Kollegen, dann haben viele überlegt, ist es wirklich sinnvoll, dass ich da Notarztdienst mache, wenn ich meinen eigentlichen Job vernachlässige, meine Patienten vernachlässige, weil man hat dann schon versucht, auch das untereinander ein bisschen zu übernehmen, aber das kann man in Gänze gar nicht schaffen und das ist so ein Problem. Also man ist dann quasi man hat dann zwei Jobs in einem auf einmal gewonnen. Ja,
auch Verantwortung.
Und die Verantwortung und. Und viele haben es natürlich, oder wir haben das natürlich auch gemacht, weil es einfach schon auch sehr viel Spaß gemacht hat, das muss man sagen. Aber grundsätzlich ist es eine Doppelbelastung, die man aushalten muss und auch wollen. Also die muss man auch wollen. Mhm. Ja. Und ja.
Jetzt habe ich noch ein, zwei Fragen als Nichtmediziner. Also der Notarztdienst, und da unterscheidet sich dann im Rettungsdienst zum einen, dass du wahrscheinlich alleine mit dem Auto unterwegs bist?
Das ist unterschiedlich tatsächlich. Da kann man zum Beispiel das Beispiel München ganz gut nehmen. Also in München gibt es, ich hoffe, die Zuhörer verzeihen es mir, wenn ich es jetzt nicht sicher weiß, aber ich glaube, es gibt noch drei Standorte, wo es sogenannte Notarzt-Rettungswagen gibt, also wo NRWs sozusagen, wo
das
der
ist
Arzt.
Innenstadt?
Genau,
Innenstadt, Bogenhausen
bei Perlach, weiß ich gar nicht.
Oder Harlaching, glaube ich.
Auf jeden Fall in Nymphenburg, also dritter Ort, Nymphenburg, die haben ein NRW. Das heißt, da sitzt der Notarzt im Rettungswagen mit drin und zwei Notfallsanitäter, ein Notfallsanitäter oder ein Rettungssanitäter. Sozusagen, da fährt der Notarzt gleich mit dem Rettungswagen zum Patienten. Das macht natürlich auf dem Land relativ wenig Sinn, weil dort die Einsätze auch unter Umständen von der Anzahl geringer sind und es tatsächlich so ist, dass wenn der Notarzt in dem einen Rettungswagen mitfährt, dann fehlt er natürlich woanders. Und deswegen wird sozusagen auf dem Land eigentlich das sogenannte Rendezvous-System präferiert. Rendezvous-System heißt, da fährt der Rettungswagen zum Patienten und fährt in die Stadt A und der andere Rettungswagen fährt in die Stadt B, aber der Notarzt ist in der Stadt C stationiert. Und jetzt braucht zum Beispiel der Patient XY in der Stadt A, braucht jetzt den Notarzt, dann fährt er von C nach A. Und im schlimmsten Fall braucht jetzt doch B auch noch einen Arzt, dann fährt er halt weiter. Ne? Das kann man natürlich nur mit einem, wie du richtig sagst, so einem extra Fahrzeug generieren. Und deswegen ist es auf dem Land meistens eben ein Rendezvous-System. Wie gesagt, in München gibt es das noch vereinzelt auch als Arzt und RTW in einem, aber es gibt auch in München sozusagen die Notarzteinsatzfahrzeuge, wo der Arzt extra fährt.
Ah, Großhadern hat, glaube ich, auch noch.
Die haben auch noch ein eigenes
Großhadern NEF. Hat ein eigenes NEF, genau. Innenstadt, die haben ja die Notfalldings.
Also da gibt es schon einige, aber so ist es gemacht, ja, weil sozusagen die Frage stellt sich ja immer, ab wann braucht man bei einem Einsatz einen Notarzt oder nicht, ja. Und das kann ja, da gibt es sehr viele Gründe und das kann, ja.
Sicher, naja, es kommt ja auch nach der Meldung und nach den Beschwerden und so weiter. Es ist abhängig davon, ob wahrscheinlich der Rettungswagen vollkommen ausreicht ob es tatsächlich einen Notarzt benötigt. Und was ich auch fragen wollte, also dann richtet sich tatsächlich dann die Versorgung nach sozusagen Richtwerten beziehungsweise Dichtewerten. Das heißt, hier irgendeine Klinik in München hat die und die Kapazitäten an Ärzten und muss entsprechend dann eine bestimmte Versorgung an Notärzten bereitstellen für ein bestimmtes Gebiet. Abhängig natürlich von der Größe, wahrscheinlich Altersstruktur und den Dichtewerten.
Aber in München Stadt ist das so. Auf dem Land ist das nicht so.
Also auf dem Land ist tatsächlich so. Also wir haben ja jetzt keine australischen Verhältnisse, ne? Aber manchmal kommt es auf dem Land so vor. Aber im Endeffekt auf dem Land, da haben wir natürlich nicht nur Bevölkerung, sondern wir haben vor allem auch Wegstrecken. Und was wir ja auch in Deutschland haben, im Rettungsdienstgesetz, da will ich auch wieder, bin ich mir nicht ganz sicher, aber wir haben bestimmte Hilfsfristzeiten, nach welcher bestimmten Zeit sowohl das Rettungsfahrzeug als auch in dem Fall natürlich der Notarzt am Patienten sein sollte. Sollte, sage ich mal. Das wird nicht immer, das kann bei weiß Gott nicht immer auch eingehalten werden, weil wenn man vom Landkreisende in den anderen Landkreisende fahren muss und das ist auf dem Land einfach durchaus möglich, dann sind diese Hilfsfristen schlichtweg fast nicht einzuhalten.
Und dann noch über die Autobahn ohne Rettungsgasse.
Zum Beispiel, die Anna erinnert sich, haben wir schon gehabt zusammen, solchen Einsatz. Aber im Endeffekt hängt es damit einfach auch mit den Anfahrtszeiten hängt es zusammen, also wie viele Notärzte oder wie viele Notarztstandorte muss ich platzieren, um meine Hilfsfristen einzuhalten und so werden die Standorte verteilt und es gibt tatsächlich in der Regel mehr Standorte für Rettungsfahrzeuge, also Rettungs-RTWs, also Rettungsfahrzeuge mit Sanitäter besetzt als Notarztfahrzeuge.
Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen nachvollziehbar. hätte ich jetzt gesagt, zumindest von den Diagnosen, die gestellt werden und den Vorfällen, kann wahrscheinlich der Rettungswagen 40%, 50%, 60% abdecken einigermaßen.
Ja, aber oft fordern die ja auch nach, ne? Weil tatsächlich ist es, also korrigier mich, aber ich glaube, es ist ja so, dass auch vieles einfach durch die Rettungskräfte, durch die Ersthelfer, also jetzt nicht die Ersthelfer, sondern die qualifizierten Ersthelfer, die vor Ort sind, also Rettungswagenkräfte, dass vieles auch einfach ohne ärztliche Entscheidung nicht mehr entschieden werden darf. Also wenn jetzt zum Beispiel es gibt jemanden, der hat Bauchschmerzen, liegt im Bett, der Rettungswagen wurde gerufen. In der alten Stadt, wo ich früher gearbeitet habe, da gab es zum Beispiel eine Beförderungspflicht. Da musste jeder ins Krankenhaus, jeder, der einen Rettungswagen gerufen hat, musste ins Krankenhaus befördert werden, damit er einmal ärztlich gesehen wird. Und im Zweifel eine weitere Diagnostik. Jetzt hast du aber da vielleicht jemanden, der sagt, Mensch, ich habe jetzt hier einen halben Liter Wasser von Ihnen gekriegt, mir geht's schon viel besser, ich möchte gar nicht mit ins Krankenhaus. Dann dürfen die Rettungskräfte vor Ort das gar nicht entscheiden und dürfen nicht sagen, Mensch, die Oma Trude, die ist jetzt wieder total klar, die möchte nicht ins Krankenhaus, die Tochter vielleicht noch im besten Fall oder der Sohn, der bestätigt das, sondern dann müssen die einen Notarzt oder ein Arzt, entweder müssen sie ins Krankenhaus bringen, da sieht sie einen Arzt und sagt, ist alles okay, darf wieder nach Hause, oder sie müssen einen Notarzt nachfordern, der dann sagt, die Oma Trude darf zu Hause bleiben. Und das bindet ja Kapazitäten.
Genau, es ist ja tatsächlich so, dass sich die erstens natürlich die Weiterbildung geändert hat in der Notfallmedizin. Viele, viele Jahre sind da ja vergangen, wo man, wir erinnern uns noch ganz früher, also in den alten Filmen, da wurden die Patienten irgendwie auf diese Liege geschnürt. Dann wurde diese Patienten hinten reingeschoben. Beide haben sich vorne reingesetzt, so ungefähr, und haben den Patienten in die Klinik gefahren. Da sind wir ja weit weg inzwischen. Ja, wir haben ja, und das darf man nicht vergessen, wir haben heute, was auf diesen Straßen Deutschlands und weltweit rumfährt, sind fahrende Intensivstationen. Ja, also das sind Fahrzeuge, die mit allem ausgestattet sind, was man auch in einer Intensivstation finden kann. Das ist eine Monitorüberwachung, das sind ein Beatmungsgerät. Wir haben Medikamente von A bis Z. Wir haben die Möglichkeiten, alle möglichen Zugänge am Patienten zu legen. Also es ist nicht mehr so, dass man den Patienten einlädt und dann schaut, wenn man aufmacht und ankommt, ob er noch schweigt oder ob er noch spricht. Also heute wird schon als
Patient sozusagen.
Genau, heute wird schon, muss man sagen, eine hervorragende Medizin gemacht, präklinisch. Und dazu braucht man natürlich auch hervorragendes Personal. Und das kann ich nur betonen, mit den allermeisten Notfallsanitätern, Rettungsassistenten, Rettungssanitätern, mit denen ich zusammenarbeiten darf, muss ich sagen, ist es ein hervorragendes Zusammenarbeiten. Und ich bin immer noch der Meinung, im Team funktioniert es am besten, weil da sind so viele Leute, die dann am Einsatz zusammentreffen mit oft viele, viele Jahrzehnte Erfahrung, sowohl ärztlich als auch im Rettungsdienstpersonal. Und wenn man das kombinieren kann, dann kann der Patient in dem Fall gar keine bessere Versorgung bekommen. Und die Notfallsanitäter, die heute sozusagen dreijährige Ausbildung haben und viele Jahre im Beruf sind, die können sehr, sehr viel selber entscheiden. Und die Notkompetenzen der Notfallsanitäter wurden in den letzten Jahren auch immer weiter ausgeweitet, was die dürfen, was die nicht dürfen. Auch die Medikamentengaben zum Beispiel von Schmerzmitteln wurden in den letzten Jahren deutlich erweitert, sodass viele Patienten, die man früher, schon viel früher einen Notarzt gebraucht hat, weil die hatten einen Patienten, der hatte Schmerzen, die haben dann zugewartet, bis der Notarzt kam. Der Patient hat 10 Minuten gebrüllt vor Schmerzen, sie durften nichts geben. Ja.
Aber es kommt ja auch immer auf den Leiter Rettungsdienst an, der in diesem bestimmten Bezirk. Weil ich weiß, da wo ich früher mal war, da war das dann auch so, das sollte dann umgestellt werden. Und da war es wirklich so, dass die eigentlich nicht mal eine Nadel legen durften ohne was. Und das ist natürlich, dann muss man wirklich sagen, das war auch das, da haben sich dann viele aufgeregt, auch innerklinisch, wurde das quasi wieder, glaube ich, sogar zurückgenommen. Das weiß ich aber jetzt nicht genau. Aber das sind natürlich auch einfach Kapazitätsbindungen. Das kannst du vielleicht in der Stadt noch irgendwie leisten, aber auf dem Land, wenn du dann die Strecken hast. Und ich meine, wir sind ja da zum Teil schon eine halbe Stunde zum Einsatz gefahren und du bist gefahren. Und ich sag mal so, der Matthias, der fährt gut, aber der fährt halt auch nicht langsam. Ja, also da ist dann schon Gas angesagt. Und da muss man sagen, wenn du dann halt trotzdem für eine Strecke eine halbe Stunde brauchst, obwohl du mit 160 über die Landstraße gefühlt fährst, ja, dann ist halt einfach der Punkt, dass du den Notarzt, der vielleicht ein oder zwei Bezirke abdeckt, den kannst du, da musst du dem Rettungsdienstpersonal einfach die Kompetenzen einräumen, weil sonst kannst du die Versorgung ja gar nicht gewährleisten.
Genau, so ist es, ja.
Das hatte ja auch ein gemeinsamer Freund von uns vor ein paar Jahren tatsächlich kritisiert, dass gerade die Medikamentengabe so stark reglementiert war, dass sie eigentlich nichts machen konnten.
Ja, genau, der ist Rettungsdienst war, hier in München gefahren damals.
Genau,
ja.
Und der war froh darüber, dass das jetzt und dass das halt eben angepasst wurde.
Ja, also das ist schon, muss man sagen. Und sag mal jetzt, es gibt ja immer wieder, also ich hatte das jetzt vor kurzem im Dienst, da bin ich dann auch kurz, ich werde ja dann auch manchmal, Leute, die mich kennen, wissen, dass ich dann nicht mehr sehr, dass ich dann sehr an mich halte. So Themen wie, ich habe den Rettungsdienst gerufen, weil ich das Taxi nicht zahlen wollte und sowas. Wie stehst du dazu?
ja, also das ist, ich glaube, ein gesellschaftliches Diskussionsthema. Ich glaube, da können alle mitreden, auch die Nichtmediziner unter uns. Da können wir gerne auch nochmal einen Podcast mal machen, aber ich will das, glaube ich, mal so kurz umreißen. Also das Problem, das wir in Deutschland haben, ist ja folgendes. Also wir haben, wenn man sich's anschaut, haben wir für die Versorgung der Menschen ein hervorragendes Gesundheitssystem und in allen Facetten ist eigentlich die Versorgung abgedeckt. Das heißt, man hat ja tagsüber von 8 bis 16, 8 bis 17, 8 bis 18 Uhr, je nachdem, haben wir die Facharztpraxen, die Hausarztpraxen.
Dann kommt der KVB ab 14 Uhr meistens.
Genau, und dann, wenn die zu haben, da sollten ja zumindest alle Patienten hin, die Beschwerden haben und sich einigermaßen auf den Beinen halten können, sollten natürlich zum Haus- und Facharzt gehen. Und es wäre dann, wenn die Sonne untergeht und der Hausarzt zu hat, dann, wie du richtig sagst, ist eigentlich der kassenärztliche Bereitschaftsdienst, der in ganz Deutschland einen eigentlich 24 Stunden, also eigentlich 24, es gibt ja auch Bereitschaftspraxen, aber
genau,
auch dann
aber
am Wochenende.
Also man muss dazu sagen, die Bereitschaftspraxen, die haben natürlich Öffnungszeiten, die kann man auch immer googeln. Aber unter der 116, 117 gibt es eigentlich immer Hilfe. Entweder wird dann ein Arzt mit einem Auto zu dir nach Hause geschickt, ein Hausarzt, ein Hausbesuch. Oder es wird gesagt, Mensch, das hört sich so schlecht an, die linksseitigen Brustschmerzen, die auf einmal auftauchen, mit der Übelkeit und dem Ausstrahlen in den linken Arm. Da sollten Sie jetzt vielleicht doch mal ins Krankenhaus gehen. Aber gehen Sie jetzt vielleicht nicht unbedingt in das kleine Krankenhaus, wo die immer so nett sind, sondern gehen Sie doch mal in ein großes Krankenhaus, wo es auch eine gute Kardiologie gibt. Da helfen die einem ja auch am Telefon weiter. Also es gibt keinen Grund, letztendlich mal wegen einem bisschen erhöhten Blutdruck oder wegen, keine Ahnung, ich habe mir einen Spreißel eingezogen oder ich huste seit 2 Wochen und war aber noch nicht beim Hausarzt, einen Rettungsdienst zu rufen. Und das ist ja, muss man sagen, also ich weiß nicht, so ist es mir in meiner alten Notaufnahme vorgekommen. Also ein Großteil, den wir da versorgt haben, war, ich würde jetzt mal schätzen, so 60, 70% waren schon eher banale Dinge, die man ambulant hätte regeln können.
Ja, das ist das große Problem ist, und das hört man immer wieder, dass wenn Patienten, die 116, 117 anrufen, genau, das ist ja der ärztliche Bereitschaftsdienst, dann hängen die da ewig in dieser Warteschleife. Ja? Mhm. Die hängen da ewig in der Warteschleife und irgendwann wird es denen zu bunt, dann legen die auf und dann rufen die die 112, ja. Dann rufen die 112 und wenn dann der Leitstellendisponent oder der am Telefon von der Leitstelle eben dann den Patienten dran hat, dann versuchen die natürlich schon eben durch Gespräche und durch Beratung zu sagen, dass und rauszufinden, braucht der Patient jetzt wirklich dringlich einen Arztbesuch oder einen Rettungsdienst oder kann man das irgendwie auf den nächsten Tag oder so schieben, ja. Also die versuchen dann schon, auch solche Anrufer hier so ein bisschen zu lenken. Aber das große Problem ist natürlich, dass wenn bei der Rettungsleitstelle unter der Notrufnummer 112 dann natürlich Patienten anrufen und ihre Beschwerden schildern, die dann natürlich auch beim Leitstellendisponenten ankommen und der natürlich sagt, naja, wenn dann so Stichworte fallen wie ich habe eine Brustenge, wie du richtig sagst, oder ich habe Atemnot und wissen Sie, ich habe da so ein Pulsoximeter, also ein Gerät am Finger, wo man die Sauerstoffmessung
und die zeigt nur noch 78.
Und die zeigt nur noch 78, das habe ich mir beim Aldi geholt und jetzt zeigt es 78 seit 3 Stunden und so. Dann bleibt ja dem Leitstellendisponenten gar keine andere Möglichkeit, als jetzt den Rettungsdiensteinsatz auszulösen. Und dann ist es tatsächlich so, also wenn da so Stichworte fallen natürlich, wie Brustenge, ich habe 8 Stents und den letzten Infarkt habe ich gerade so überlebt.
Die Zigaretten schmecken auch nicht mehr.
Die Zigaretten schmecken auch nicht mehr und dann wenn dann sozusagen diese Infos fallen, dann bleibt auch dem Leitstellendisponenten gar keine andere Möglichkeit, wie auch einen nicht nur Rettungsdienst, sondern einen Notarzteinsatz auszulösen. Und dann fahren die da halt alle hin, ja. Und dann ist es tatsächlich so, ich glaube, ich habe es erst gelesen, so in 25% der Fälle, alle diese Einsätze wäre der Notarzteinsatz zum Beispiel oder der Rettungsdiensteinsatz an sich eigentlich gar nicht nötig gewesen. Das wären alles Patienten gewesen für den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst oder sogar den Hausarzt. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass wir immer wieder zum Patienten hinfahren und dann kommt uns dieser Einsatz am Ende des Ganzen auch vor wie ein Hausbesuch, weil man doch tatsächlich auch Patienten dann auch mal zu Hause lässt, ja, mit einer Beratung oder mit einem EKG, das vielleicht gemacht wurde und dem Patienten das erklärt und ihn beruhigen kann und. Also es gibt schon Fälle, wo man auch Patienten wirklich nicht mitnehmen muss. Ja, und das macht man dann natürlich auch gerne. Ja, es sind jetzt wirklich die wenigsten Fälle, wo Patienten anrufen, wo man sagt, da kriegt man jetzt einen Zorn, ja, weil es vielleicht doch völlig irrsinnig war, aber es gibt es auch. Aber in den meisten Fällen ist man dann doch gutmütig und schaut da für die Patienten das Beste rauszuholen. Aber das Problem ist ja nicht, dass die anrufen, sondern das Problem ist einfach doch die Dichtheit der Notarztsysteme als Notarztsystems oder des Rettungsdienstes. Das ist nicht so flächendeckend, dass man da alle Einsätze abbilden kann. Und ich glaube, es ist eben klar, wenn der Notarzt und der Rettungswagen beim Hausbesuch gebunden sind und man hat woanders einfach wirklich schwer verletzte Patienten, schwer erkrankte Patienten, die jetzt sofortige Hilfe brauchen und manchmal geht's, wie das weißt du selber, Anna, geht's um jede Sekunde, die fehlt natürlich dann am anderen Ende und das ist eher das große Problem, wenn dann diese Rettungsmittel falsch gebunden sind. Aber das Problem, glaube ich, wird sich schwierig lösen lassen.
Aber
weil
was
es wird es immer geben.
Also wir, der Manu und ich, wir hören beide einen Podcast hin und wieder von einer Dr. Laura Dahlhaus, heißt das. Mhm. Heißt die, das ist eine Hausärztin, ich glaube in Saal, Lippe-Saar-Kreis oder sowas. Und die sagt, was wir in Deutschland verlernt haben, ist zum Teil auch einfach die Hilfe zu, also die Selbsthilfe zu sich selber. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn ich früher krank war, ich wüsste nicht, dass meine Eltern mich groß zum Arzt geschleppt haben. Da hat die Großmutter irgendwie dann nochmal bei Fieber, hat die da mal Wadenwickel gemacht und dann gab es halt vielleicht mal als Kind den Nurofensaft oder als Größerer hat man dann Paracetamol. Und ich bekomme das schon regelmäßig, auch wenn ich Nachtdienst habe, Anrufe, wo dann gesagt wird, ja, ich habe jetzt 38,4 Fieber, soll ich ins Krankenhaus kommen? Nein, also einfach nicht.
Das ist so, ja. Die Frage ist natürlich, verweichelt da unsere Gesellschaft? Das, ob das damit zu tun hat, weiß ich nicht. Aber
oder zur fehlenden Aufklärung.
Genau, die fehlende Aufklärung. Und ich kann mich ja gut erinnern, wir haben ja mal studiert, ne, Studentenleben sehr genossen. Und es wäre uns nie eingefallen, wenn wir dann doch auch mal auf die eine oder andere Party vorbeigeschaut haben, bis und länger geblieben sind und das ein oder andere Getränk getrunken hatten, also ist uns nie eingefallen, dass wir uns etwas angeschwipst, ja genau, dass wir sozusagen angeschwipst uns auf eine Intensivstation gelegt hätten. Und heute ist das schon fast, gehört zum guten Ton, dass man so einmal im Jahr in völliger Intoxikation mit Alkohol und sonstigen Drogen so eine Station besucht, ja. Das hätte es früher halt nicht gegeben. Da hätte auch irgend so eine Clique, hätte da nicht den Rettungsdienst gerufen.
Nee,
wenn
einer nach Hause
Michaela
genommen.
Oder der Michael halt besoffen im Eck liegt, ja.
Nee, genau.
Heute ist das, glaube ich,
der
einfach
ist da
eine andere Einstellung.
Mit männlichen Genitalien aus Edding im Gesicht wieder aufgewacht zum Teil.
Ja, so ist es. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich so, aber ich kann da zum Beispiel auch erzählen, wie das so, es gibt, glaube ich, schon auch einen Unterschied zwischen Patienten, die sehr lange brauchen, bis sie zum Arzt gehen oder den Arzt rufen, das muss man sagen.
Ja, das auf jeden Fall.
Und
wo man sich denkt, warum denn nicht schon früher?
Genau, und im Endeffekt, glaube ich, gibt es da auch so ein bisschen einen Trend zwischen Stadt- und Landrettung, muss man sagen. Also die soziale Indikation ist in der Stadt schon noch mehr vertreten, denke ich, so aus meiner Erfahrung, als auf dem Land. Und auf dem Land ist es tatsächlich so, da muss man schon sagen, also der Bauer Hans Müller von Hinterdupfing auf seinem Bauernhof.
Na klar, wenn der sich
also
den Finger absäbelt.
Der wird erstmal verbunden und dann wird da weitergearbeitet. Noch mindestens den Tag und vielleicht den nächsten. Und mit viel Glück ruft er dann am übernächsten an und sagt, ob da mal jemand draufschauen kann.
Der fährt dann selber ins Krankenhaus.
Der fährt dann selber ins Krankenhaus. Also sowas gibt's halt leider auch. Also da sagen wir mal, die Hemmschwelle ist da deutlich niedriger. In der Stadt kann ich mir vorstellen. Und auf dem Land eher länger, weil einfach, wie du sagst, da versucht man noch selber vieles zu regeln. Und es ist tatsächlich natürlich auch so, dass manchmal man sich gewünscht hätte, die hätten sich früher gemeldet. Das gibt es leider auch.
Ja.
Das war's mit Teil 1. Bleibt dran, im nächsten Podcast kommt die zweite Folge.
Das war's für heute bei Ignorant Isarant.
Euch regt auch ständig was auf. Ihr kennt Berufe, die niemand versteht oder Lieferdienste, die entweder völlig überbewertet oder total unterschätzt sind?
Dann schreibt uns auf Instagram @ignorantisarant.
Wir freuen uns auf eure Aufreger, Berufsfragen und Lieferdienstgeheimtipps.
Und vielleicht granteln wir das nächste Mal ja schon für euch.
Und vergesst nicht, nur wer sich aufregt, der lebt.